Das Bild der gebärenden Frau in Offenbarung 12 gehört zu den geheimnisvollsten Szenen der Bibel, eine strahlende Frau, ein wütender Drache, ein männliches Kind, das zu Gott und zu seinem Thron entrückt wird. Hinter dieser Symbolsprache steht jedoch eine durchgehende Linie von 1. Mose Kapitel 3 Vers 15 bis zur Wiederkunft Christi, der Kampf zwischen dem Samen der Frau und der alten Schlange. Wer diese Linie erkennt, sieht, dass es nicht nur um fernes Zukunftsgeschehen geht, sondern um Gottes Weg mit seinem Volk durch alle Zeitalter, bis hinein in unseren heutigen Alltag als Gläubige. Die Frau und ihr Same, Gottes Volk im Jahrtausendkampf. Zu Beginn der Schrift, in 1. Mose Kapitel 3 Vers 15, steht ein leiser, aber ungeheurer Satz: Gott setzt Feindschaft zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dich am Kopf zermalmen, doch du wirst ihn an der Ferse zermalmen. Hier scheint alles klein, eine einzelne Frau, eine Schlange, ein verheißener Same. Dennoch legt Gott in diese unscheinbare Szene die Grundlinie der gesamten Heilsgeschichte. Der Kampf ist nicht zufällig, er ist von Gott selbst bestimmt, nicht als Tragödie ohne Sinn, sondern als Bühne für seinen Sieg. Die Schlange wird den Fersenbereich erreichen, sie wird verwunden dürfen, aber der Kopf ist ihr Ziel, und dort wird sie zermalmt werden. Schon hier liegt Trost, der Konflikt ist real, aber sein Ausgang steht fest. Gottes Weg verläuft nicht in einem friedlichen Garten ohne Widerspruch, sondern durch eine Geschichte, in der sein Volk unter dem Malzeichen der Feindschaft lebt und doch in einer Verheißung verwurzelt ist, die nicht wankt. Wir haben gesehen, dass die Frau in Offenbarung 12 keine einzelne Frau ist, sondern eine kollektive, universale Frau, die die Gesamtheit von Gottes Volk symbolisiert. In 1. Mose Kapitel 3 Vers 15 war die Frau örtlich begrenzt und individuell, der Same, Christus, war ebenfalls individuell, und die Schlange war eine kleine Schlange. Alle drei, die Frau, der Same und die Schlange, waren individuell und in kleinem Maßstab. In Offenbarung 12 hingegen ist die Frau universal und kollektiv und stellt das gesamte Volk Gottes dar, die Patriarchen, dargestellt durch die 12 Sterne, Israel, dargestellt durch den Mond, und die Gemeinde, die neutestamentliche Gläubige, dargestellt durch die Sonne. In Offenbarung 12 ist die Schlange zu einem Drachen geworden. Während die Schlange auf der Erde kriecht, fliegt der Drache durch die Luft. Jetzt bewegt sich Satan nicht nur auf der Erde, sondern ist auch in der Luft äußerst aktiv. Der Same in diesem Kapitel ist nicht nur der individuelle Christus, sondern eine korporative Entität, der korporative Christus, der Christus als das Haupt und alle seine überwindenden Gläubigen als den Leib einschließt. Wenn die Schrift diesen Faden bis zur Offenbarung weiterführt, ist alles größer geworden. Die Frau ist nicht mehr Eva allein, sondern eine universale, kollektive Wirklichkeit. Die Patriarchen wie leuchtende Sterne, Israel wie der Mond, die Gemeinde wie die von Christus bekleidete Sonne, die Gesamtheit von Gottes Volk in alttestamentlicher und neutestamentlicher Geschichte. Auch der Widersacher hat sich entwickelt, aus der kriechenden Schlange wird ein großer, feuerspeiender Drache, der nicht nur auf der Erde wirkt, sondern in der Luft aktiv ist, in unsichtbaren Regionen, die unser Denken, unsere Kulturen, sogar religiöse Systeme durchziehen. Und der Same ist nicht auf den individuellen Christus beschränkt, sondern umfasst den korporativen Christus, Christus als Haupt und seine überwindenden Gläubigen als Leib, die in seiner Autorität und in seiner Geschichte stehen. So wird der stille Vers aus 1. Mose zum Panorama eines Jahrtausendkampfes, in dem alles, was zu Gott gehört, an dieser Frau und ihrem Samen sichtbar wird, und alles, was dem Feind gehört, in Drachengestalt annimmt. Zwischen diesen beiden Polen, Garten und apokalyptische Vision, spannt die Bibel eine lange Reihe konkreter Geschichten, die diesen Kampf in menschlichen Gesichtern zeigen. Abel bringt Gott ein Opfer des Glaubens, Kain, der sich vom Neid bestimmen lässt, wird zum Werkzeug der Schlange und erhebt die Hand gegen seinen Bruder. Propheten wie Elia und Jeremia stehen einsam gegenüber Königen, Priestern und religiösen Mehrheiten, die Gott auf den Lippen, aber nicht im Herzen haben. Jesus selbst bezeichnet die religiöse Elite seiner Zeit mit Worten, die die Schlange entlarven, Schlangen. Otternbrot. Wie solltet ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Nach seinem Tod und seiner Auferstehung greift der Konflikt auf die Gemeinde über, in manchen Synagogen, in scheinbar frommen Strukturen, wird das Evangelium bekämpft, und die, die Christus treu sind, werden verleumdet, ausgeschlossen, verfolgt. So zeigt die Schrift ohne Beschönigung, wer wirklich in Gottes Willen steht, gerät früher oder später mit dem Drachen in Berührung, sei es in offenem Widerstand oder in subtilen Widerständen, die mitten im religiösen Umfeld aufbrechen. Gerade darin liegt ein zweifacher Dienst für unser Herz. Einerseits wird der Blick nüchtern, ein Leben mit Gott ist nicht die Garantie für Ruhe, gesellschaftliche Anerkennung und ungestörte Abläufe. Es bedeutet, in eine Linie hineingenommen zu sein, die von Abel über Elia und Jeremia, über den Herrn Jesus bis zur bedrängten Frau in Offenbarung 12 reicht. Wer zu diesem Volk gehört, trägt die Feindschaft der Schlange mit, nicht als Strafe, sondern als Kennzeichen der Zugehörigkeit. Andererseits ist darin ein tiefer Trost verborgen, diese Frau steht nie allein vor dem Drachen. Über ihr steht der Gott, der die Feindschaft gesetzt hat und die Grenzen des Feindes bestimmt. Der, der den Samen der Frau verheißen hat, trägt diesen Samen durch alle Jahrhunderte, durch sichtbare und unsichtbare Kämpfe, durch Phasen der Schwachheit und Zeiten der Erweckung hindurch. Auch wenn unsere persönliche Geschichte klein erscheint, ist sie doch in diesen großen Bogen eingebettet. Inmitten aller Spannungen dürfen wir uns daran erinnern, wir sind nicht Spielball eines unberechenbaren Feindes, sondern Teil eines Volkes, dessen Geschichte von einem Wort geprägt ist, das Gott selbst gesprochen hat und das er sicher zum Ziel bringt. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen, er wird dich am Kopf zermalmen, doch du wirst ihn an der Ferse zermalmen. Schlangen. Otternbrot. Wie solltet ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Wer sich in diesem Bild der Frau wiederfindet, verletzlich, angefochten, manchmal überwältigt vom Ausmaß des Widerstands, darf wissen, dieses Empfinden ist nicht das Zeichen, dass Gott fern ist, sondern dass man mitten in der Linie des Samens der Frau steht. Die Feindschaft, die sich zeigt, ist nicht der letzte Ton, sondern das Echo einer Verheißung, die älter ist als jede Versuchung. Es ermutigt, die eigenen Kämpfe nicht isoliert zu betrachten, sondern im Licht von Gottes großem Weg mit seinem Volk, vom Garten bis zur Offenbarung. In dieser Perspektive bekommt selbst das unscheinbare, treue Festhalten an Christus Gewicht vor Gott, es ist Teil seines Weges, den Drachen nicht nur am Rand, sondern am Kopf zu treffen. So wächst inmitten von Druck ein stilles, aber festes Vertrauen, der, der die Feindschaft gesetzt hat, wird auch den Sieg vollenden. Der männliche Sohn, die stärkeren Überwinder in Gottes Plan. In der Mitte von Offenbarung 12 erscheint eine überraschende Gestalt, aus der Frau wird ein männlicher Sohn hervorgebracht. Er ist nicht das zarte, hilfsbedürftige Neugeborene, sondern eine kollektive, reife Wirklichkeit, der stärkere Teil innerhalb der Frau. Die Vision bündelt in einem Bild, was die Schrift durch alle Zeitalter hindurch immer wieder erkennen lässt, unter den vielen, die zu Gottes Volk gehören. Gibt es solche, die besonders in seinem Willen stehen und den Kampf für ihn tragen? Noah, der in einer verdorbenen Generation Gott glaubt und eine Arche baut, Elia, der allein dem Baalskult entgegentritt, Jeremia, der trotz Tränen das Wort Gottes ausspricht, und selige Jünger Jesu, die Verfolgung und Verlust nicht scheuen, sie alle gehören zu dieser Linie der Stärkeren. Nicht weil sie heldenhafter wären als andere, sondern weil Gottes Gnade in ihnen einen Weg gefunden hat, der sie innerlich festmacht und nach vorne treibt. Wenn wir diesen Abschnitt des Wortes lesen und darüber beten, erkennen wir, dass das männliche Kind hier kein Baby bezeichnet. Vielmehr ist damit der stärkere Teil innerhalb der Frau gemeint. Die Frau stellt die Gesamtheit von Gottes Volk dar. Doch durch alle Generationen hindurch hat es unter Gottes Volk einige Stärkere gegeben. Diese werden in der Bibel als eine kollektive Einheit gesehen, die den Kampf für Gott führt und das Königreich Gottes auf die Erde bringt. Der männliche Sohn ist tief mit Christus selbst verbunden. Wie Jesus in der Auferstehung in eine neue Stufe des Sohnestandes eintritt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, so werden die Überwinder in die gleiche Wirklichkeit hineingenommen, sie werden in der Auferstehung hervorgebracht, mit Christus innerlich eins gemacht und in seine himmlische Stellung hineingerückt. Sie bilden mit ihm zusammen den korporativen Christus, Christus als Haupt und eine Schar von Menschen, in denen seine Geschichte der Demut, des Gehorsams und des Sieges greifbar geworden ist. Wenn Offenbarung 12 sagt, dass dieser männliche Sohn zu Gott und zu seinem Thron entrückt wird und die Nationen mit eisernem Stab weiden wird, dann öffnet sich eine Perspektive auf das tausendjährige Königreich. Gottes Absicht ist es, nicht nur den individuellen Christus, sondern Christus mit seinen Überwindern in die öffentliche Herrschaft zu bringen. Die innere Beschaffenheit dieses männlichen Sohnes wird in den Worten von Offenbarung 12,11 sichtbar, auch wenn sie dort auf die Brüder bezogen sind, die den Drachen überwinden, sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod hin. Drei Linien zeichnen sich ab. Zuerst das Blut des Lammes, diese Menschen leben nicht aus eigener Moral oder Leistung, sondern unter der fortwährenden Wirklichkeit des vergossenen Blutes. Sie rechnen nicht mit ihrer Perfektion, sondern mit der Gnade, sie finden Mut im Bewusstsein, dass jede Anklage Satans durch das Blut beantwortet ist. Dann das Wort ihres Zeugnisses, sie schweigen nicht über Christus, sondern sprechen aus, wer er ist und was er getan hat, vor Menschen und vor der unsichtbaren Welt. Ihr Bekenntnis ist nicht eine Pflichtübung, sondern der Ausdruck dessen, was ihr Inneres erfüllt. Schließlich lieben sie ihr Seelenleben nicht bis zum Tod, sie halten nicht an dem fest, was ihnen Ansehen, Kontrolle, Sicherheit verschafft. Sie sind bereit zu verlieren, damit Christus gewinnt. Darum konnte der Herr zu Petrus, der ihn von Kreuz und Leid abhalten wollte, so scharf sagen, geh hinter mich, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist. Wo das eigene Seelenleben das Sagen behält, findet der Feind Anknüpfung, wo es sich unter das Kreuz stellt, wird seine Macht gebrochen. Es ist entlastend und zugleich herausfordernd, den männlichen Sohn so zu sehen. Entlastend, weil er nicht aus einer Elite von makellosen Superchristen besteht, sondern aus Menschen, die gelernt haben, mit dem Blut zu leben, ein ehrliches Zeugnis zu geben und das eigene Leben in Gottes Hände zu legen. Herausfordernd, weil diese drei Linien keine Sonderoption für besonders engagierte Gläubige sind, sondern das Profil dessen, was Gott sich für sein Volk wünscht. Der Blick auf den männlichen Sohn ist darum keine Einladung zur Selbstüberforderung, sondern ein Ruf in eine tiefere Gemeinschaft mit Christus, näher an sein Kreuz, näher an seine Auferstehung, näher an seinen Thron. In diesem Licht bekommt jede kleine Entscheidung Gewicht, in der man Gnade statt Selbstrechtfertigung wählt, Zeugnis statt Schweigen, Gehorsam statt Selbstschonung. So wächst, oft unscheinbar und verborgen, inmitten der Frau jener stärkere Teil heran, der in Gottes Plan eine besondere Rolle hat, und gerade darin liegt Trost, kein Schritt hinter Christus her, kein stilles Ja unter Druck bleibt ohne Resonanz in seinem Herzen und ohne Bedeutung in seinem Reich. Dass Gott diese Verheißung an uns, ihren Kindern, völlig erfüllt hat, indem er Jesus hat auferstehen lassen, wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist. Die Gestalt des männlichen Sohnes wirkt zunächst weit entfernt und fast übermächtig. Doch sie wird nahum, wenn sie als Verdichtung von Entscheidungen verstanden wird, die im Alltag getroffen werden, sich dem Blut des Lammes anvertrauen statt sich in Schuld oder Selbstverteidigung zu verfangen, das Wort des Zeugnisses nicht verstummen lassen, auch wenn es uns klein erscheinen mag, das eigene Seelenleben nicht zum Maß aller Dinge machen, sondern unter das Kreuz stellen. Niemand wird über Nacht zu einem Überwinder, aber die Richtung, in die das Herz sich bewegt, ist entscheidend. Wer sich nach einem Leben sehnt, das mehr von Christus geprägt ist als von eigenen Sicherheiten, steht bereits in dem Zug, aus dem heraus Gott den männlichen Sohn hervorbringt. Diese Perspektive macht Mut, jenseits aller Schwächen und Rückschläge sieht der Herr nicht nur, was wir sind, sondern auch, was seine Gnade aus uns machen will, und er ist bereit, diesen Weg mit uns zu gehen. Der übrige Same der Frau, Trost und Ernst für die schwächeren Gläubigen. Neben der Frau und dem männlichen Sohn erwähnt Offenbarung 12 eine dritte Gruppe, den übrigen Samen der Frau. Dieser Ausdruck öffnet einen nüchternen, aber tröstlichen Blick auf Gottes Volk. Der übrige Same steht für den schwächeren Teil der Frau, für Israeliten, die die Gebote Gottes halten, und für Gläubige, die zwar die Zeugenaussage Jesu haben, aber nicht zu den Überwindern zählen, die als männlicher Sohn hervorgebracht und entrückt werden. Sie bleiben in der Szene der Erde und begegnen dem Zorn des Drachendirektor. Darin liegt eine ernste Seite, es macht einen Unterschied, wie ein Mensch auf die Gnade Gottes antwortet und wie er mit dem anvertrauten Leben umgeht. Die Sendschreiben in Offenbarung 2 und 3 lassen diesen Unterschied tastbar werden, es gibt erste Liebe und verlorene erste Liebe, Treue bis in den Tod und Lauheit, klare Überwinderverheißungen und Warnungen vor dem ausgespien werden. Wenn der Herr zur Gemeinde in Laodicea sagt, dass laue Halbherzigkeit ihn zum Erbrechen bringt, wird deutlich, in seinem Reich ist nicht alles gleichgültig, was wir mit ihm tun oder lassen. Der Rest des Samens der Frau, der in Vers 17 erwähnt wird, ist der schwächere Teil der Frau, dazu gehören die Israeliten, die die Gebote Gottes halten, und die Gläubigen, die das Zeugnis Jesu haben. Sowohl die Israeliten als auch die schwächeren Gläubigen werden zurückgelassen werden, um durch die große Trübsal zu gehen. Sie werden vom Drachen verfolgt und angegriffen werden. Gerade in dieser Unterscheidung liegt aber auch eine tiefe Barmherzigkeit. Der übrige Same ist ja immer noch der Same der Frau. Auch die schwächeren Gläubigen bleiben durch und durch Gottes Eigentum, selbst wenn sie nicht zu den Erstlingen gehören, die mit Christus im tausendjährigen Königreich herrschen. Die alttestamentlichen Bilder von der gebärenden Frau lassen etwas davon erahnen, wie eine Schwangere, die, dem Gebären nahe, sich windet, um Hilfe schreit in ihren Wehen, so sind wir, Herr, vor deinem Angesicht gewesen. Gottes Volk schreit in Schmerzen, ringt, erfährt Wehen, aber immer, vor deinem Angesicht. Selbst wenn das Ergebnis der eigenen Anstrengungen enttäuschend scheint, wird der Herr seine Zusagen nicht zurücknehmen. Die Trübsal, die der übrige Same durchlebt, ist kein Zeichen, dass Gott ihn aufgegeben hätte, sondern wird zur Schule, in der viele nachreifen, was sie in ruhigeren Zeiten versäumt haben. Die Geschichte Gottes mit seinem Volk ist kein streng duales System von Gewinnern und Verlierern, sondern eine Familie, in der es reifere und unreifere Kinder gibt, und einen Vater, der beide kennt und nicht loslässt. Dieser Blick bewahrt vor zwei gefährlichen Irrwegen. Wer sich in der Linie des männlichen Sohnes sieht, könnte in subtilen Stolz geraten und auf die Schwächeren herabschauen. Wer sich ihr im übrigen Samen wiederfindet, mit Brüchen, Verzögerungen, halben Schritten, könnte in Entmutigung versinken und meinen, für ihn sei es zu spät, je noch in ein reiferes Leben hineinzuwachsen. Beides wird korrigiert, wenn die Frau als Ganze, der männliche Sohn und der übrige Same zusammen gesehen werden. Die Stärkeren sind nicht dazu da, sich von den Schwächeren abzugrenzen, sondern die Last des Kampfes mitzutragen und einen Weg zu bahnen, auf dem andere nachkommen können. Die Schwächeren dürfen ihre Schwachheit ernst nehmen, ohne darin zu versinken, sie bleiben von denselben Händen getragen wie die Stärkeren. Und in allem steht der Drache einem Volk gegenüber, das in seiner ganzen Verschiedenheit doch von einem Zeichen geprägt ist, es gehört der Frau, nicht der Schlange. Für unser Verständnis von Gemeinde, Drangsal und Gnade ist das heilsam. Gemeinde ist keine Versammlung von Uniformen, sondern ein Leibmitgliedern unterschiedlicher Stärke. Drangsal ist nicht nur Gericht, sondern auch ein Werkzeug, mit dem Gott reinigt, klärt und vertieft, was er begonnen hat. Gnade ist nicht der Freibrief, es sich bequem zu machen, sondern die Kraft, in der Schwache stark werden und Starke demütig bleiben. Wer sich in dieser Spannung wiederfindet, darf innerlich aufatmen, es ist Raum in Gottes Haus für beides, für den Wunsch, zu den Überwindern zu gehören, und für das ehrliche Bekenntnis, diesem Bild oft noch weit hinterher zu hinken. Gerade dort, wo diese Ehrlichkeit vor Gott ausgesprochen wird, beginnt Gnade konkret zu werden. Und so bleibt der übrige Same nicht nur eine Kategorie in der Prophetie, sondern ein Spiegel, in dem wir uns selbst erkennen, und zugleich eine Einladung, uns von Christus tiefer hineinnehmen zu lassen in den Weg, auf dem er seinen Sieg in den Seinen vollendet. Wie eine Schwangere, die, dem Gebären nahe, sich windet, um Hilfe schreit in ihren Wehen, so sind wir, Herr, vor deinem Angesicht gewesen. Wir gingen schwanger, wir wandten uns. Als ob wir Wind geboren hätten, Rettung verschafften wir dem Land nicht, und Bewohner der Welt wurden nicht geboren. Der Gedanke an den übrigen Samen berührt empfindliche Punkte, das eigene Versagen, verpasste Gelegenheiten, die Angst, zu spät zu sein. Doch gerade hier leuchtet Gnade auf. Gott verschweigt nicht, dass es in seinem Reich Unterschiede geben wird, aber er verschweigt ebenso wenig, dass alle, die zu Christus gehören, in seiner Hand bleiben. Diese Spannung kann frei machen, frei von der Lähmung der Selbstanklage und frei von der Trägheit einer billigen Vertröstung. Sie führt in ein stilles, ernstes, aber hoffnungsvolles Vertrauen. Heute ist Gnadenzeit, heute öffnet der Herr Wege in die Reife, heute trägt er sowohl den männlichen Sohn als auch den übrigen Samen. In diesem Heute liegt eine große Ermutigung, das eigene Maß nicht absolut zu setzen, sondern den Blick auf den zu richten, der die ganze Frau durch alle Wehen hindurch zum Ziel bringt. Herr Jesus Christus, danke, dass du der wahre Same der Frau bist, der der Schlange den Kopf zermalmt hat, und dass du uns in deinen Sieg hineinziehst. Du siehst unsere Schwachheit und unsere Kämpfe, und doch rufst du uns hinein in ein überwindendes Leben im Schutz deines Blutes und in der Kraft deines Zeugnisses. Stärke in uns das Verlangen, dir zu gehören, nicht halbherzig, sondern mit ungeteiltem Herzen, und lehre uns, unser eigenes Leben dort loszulassen, wo es deinem Willen im Weg steht. Ermutige alle, die sich bedrängt und angeklagt fühlen, durch deinen Heiligen Geist, dass sie wissen, du stehst über dem Drachen, dein Blut spricht stärker als jede Anklage, und deine Hand führt dein Volk sicher ans Ziel. Bewahre uns in der Gemeinschaft mit deinem ganzen Volk und lass uns gemeinsam als Frau und als männlicher Sohn ein klares Zeugnis von deinem Sieg und deiner kommenden Herrschaft geben. Der Gott des Friedens aber zertrete bald den Satan unter unseren Füßen und erfülle uns mit der Hoffnung deiner Wiederkunft. Amen.